Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria ist es wohl immer mehr eine Frage des Wie und nicht ob Deutschland Betroffene aufnehmen sollte. Während Österreichs Kanzler Kurz sein Nein zur Aufnahme bekräftigt, wächst in Deutschland der Druck auf Innenminister Seehofer. Auch Finanzminister Scholz reiht sich da mittlerweile weitgehend ein. Wir berichten gleich darüber, ebenso wie über die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München, die nach den Vorfällen in Berlin unter großer Beobachtung steht. Das und noch weitere Themen gibt es in der kommenden halben Stunde. Beginnen wollen wir aber mit Afghanistan. Der Gewalt überdrüssig sind die Menschen dort schon lange. Nach fast 20 Jahren Krieg hofft man jetzt aber auf den Durchbruch in den Friedensgesprächen. Seit heute verhandelt die afghanische Regierung direkt mit der Taliban-Miliz. Das Ganze auf neutralem Boden in Katar. Bernd Muschborowska fasst den Auftakt zusammen.
Die feierliche Zeremonie zur Eröffnung der Gespräche zwischen den Taliban und einer Delegation, die Regierung zusammengestellt hatte, wurde im afghanischen Fernsehen übertragen. In den Cafés und Restaurants schauten sich viele Leute in Kabul den Auftakt des Treffens an, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Mohammed, ein 21-jähriger Universitätsstudent. In der Vergangenheit hat die Uneinigkeit zwischen den afghanischen Politikern zum Scheitern des Friedensdialogs geführt. Aber inshallah, mit Gottes Hilfe, bringt dieses Treffen vielleicht endlich Frieden. Wieder Ahmed, die Direktorin einer linken Jugendorganisation, äußerte sich skeptisch. Die Gespräche zwischen den Taliban und den USA in Doha waren doch nur Show. Statt Frieden haben die nur einen Deal gemacht und das wird jetzt genauso sein. Die machen, was ihnen nützt und die afghanische Jugend muss die Konsequenzen tragen. Mit einer feierlichen Zeremonie und zahlreichen Eröffnungsreden begann heute früh der lange erwartete innerafghanische Dialog. Zum ersten Mal seit der von den USA geführten internationalen Militärintervention und dem Sturz der Taliban vor 19 Jahren sitzen die afghanischen Konfliktparteien zusammen, um über die Zukunft des Landes zu beraten. Mit Appellen, die historische Chance auf Frieden zu nutzen, wurden Videobotschaften von Politikern aus der ganzen Welt zugeschaltet. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas wandte sich an die Delegationen in Doha.
You can lay the basis for an Afghanistan in which all communities live together in dignity.
Sie können heute eine Grundlage schaffen für ein Afghanistan, in dem alle in Würde und Frieden zusammenleben können, in dem Menschenrechte und fundamentale Freiheiten geschützt sind, insbesondere Freiheiten von Frauen und Minderheiten. Das ist das Afghanistan, von dem das afghanische Volk träumt.
It is this Afghanistan that the Afghan people are hoping to create.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres appellierte an die Konfliktparteien, ein friedliches Umfeld für die Gespräche zu schaffen. Ich fühle mich ermutigt durch zwei Waffenstillstände, die es in diesem Jahr gab, und ich möchte dazu aufrufen, die Anstrengungen zum Schutz der Zivilbevölkerung zu verdoppeln und die Gewalt zu beenden. Bei dem innerafghanischen Dialog, der heute in Doha begann, geht es unter anderem um die künftige Staats- und Regierungsform Afghanistans. Die Positionen dazu liegen weit auseinander. Die Taliban streben erneut ein islamisches Emirat an, mit der Scharia anstelle der jetzt geltenden Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan. Erwartet werden lange und schwierige Gespräche. Unklar ist noch, wo der Dialog nach dem heutigen Auftakt in Doha fortgesetzt wird. Ob in Kabul oder an einem anderen Verhandlungsort.
Bernd Muschborowska berichtete. 4 Nächte haben Geflüchtete auf der Insel Lesbos jetzt ohne Dach über den Kopf verbracht. Zumindest ein Teil der etwa 12.000 Menschen soll nun zeitnah in einer provisorischen Unterkunft Platz bekommen. Die meisten wollen das aber nicht. Und bei vielen entlud sich heute der Frust, wie Thomas Bormann berichtet.
Die griechische Polizei hat Tränengas gegen protestierende Flüchtlinge eingesetzt, nachdem diese zuvor Steine auf die Beamten geworfen hatten. In Sprechchören forderten die Flüchtlinge Freedom, also Freiheit. Sie wollen nicht in ein neues Lager eingewiesen werden, sondern sie wollen die Insel Lesbos so schnell wie möglich verlassen. Ein junger Mann sagte gegenüber Reportern, er wolle nicht in ein neues Lager, er wolle nach Deutschland. Seit gestern lässt die griechische Regierung 2 Kilometer neben dem abgebrannten Camp in Moria ein neues Lager aus Zelten errichten. Heute sollen die ersten der insgesamt 12.000 obdachlosen Flüchtlinge dort einquartiert werden. Dabei sollen alle auf Corona getestet werden. Denn bei 35 Lagerbewohnern in Moria war Anfang dieser Woche bereits eine Corona-Infektion festgestellt worden. Diese 35 Personen sind aber nach dem Feuer in Moria untergetaucht. Die Behörden, die Inselbewohner und auch die Flüchtlinge selbst befürchten, dass die Corona-Infizierten inzwischen weitere Personen angesteckt haben. Viele Flüchtlinge klagen zudem, dass sie nicht mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgt werden. Die griechischen Behörden und auch Hilfsorganisationen verteilen zwar Lebensmittel, aber offenbar erreicht die Hilfe nicht alle Flüchtlinge.
Die Entwicklungen auf Lesbos werden auch in Deutschland weiter kontrovers diskutiert. Es mehren sich die Stimmen, dass man hierzulande bei der Aufnahme der Menschen auf Lesbos vorangehen müsse. Einige Kommunen haben das in dieser Woche bekräftigt. Und nicht nur von dort kommt weiter deutliche Kritik an Innenminister Seehofer. Aus Berlin dazu Barbara Schmidt-Matern.
Horst Seehofer steckt in der Zwickmühle. Noch im Jahr 2015 machte Deutschland den ersten Schritt und nahm Hunderttausende Geflüchtete auf, ohne sich vorher mit den europäischen Nachbarn abzustimmen. Jetzt, 5 Jahre später, müsste Deutschland im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft wiederum eine Führungsrolle einnehmen. Doch stattdessen passiere das Gegenteil, meint Grünen-Politikerin Claudia Roth. Die Vizepräsidentin des Bundestags greift den Bundesinnenminister von der CSU im SWR-Hörfunk frontal an.
Wenn 172 Städte, inklusive meiner eigenen Stadt Augsburg, sagt, wir sind bereit, mehr aufzunehmen, als eigentlich von uns erwartet wird, dann kann ein Innenminister sich nicht einfach hinsetzen, Augen zu, Ohren zu, Mund auf und sagen Nein.
Die Bundesregierung ringt in diesen Stunden und Tagen um eine Lösung. Fest steht bislang nur, 400 unbegleitete Minderjährige sollen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria in anderen EU-Ländern unterkommen. 10 Mitgliedstaaten haben sich dazu bereit erklärt. Deutschland und Frankreich wollen je 100 bis 150 Menschen aufnehmen. Tausende weitere, darunter viele Kinder, harren jedoch weiter aus auf der griechischen Insel. Horst Seehofer versichert, er wolle eine rasche Lösung, vor allem für Familien mit Kindern. Aber der CSU-Politiker erklärt auch:
Wenn wir als Bundesrepublik Deutschland die europäische Asylproblematik glauben, alleine lösen zu können, dann wird sich das Jahr 2015 wiederholen, denn dann wird es eine europäische Lösung nicht mehr geben.
Hatte Seehofer gestern in einer hochemotionalen Bundestagsdebatte gesagt. Vielen europäischen Nachbarn ist das zu wenig. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagt es zwar nicht direkt, doch er erwartet mehr und schnelleres Handeln in Berlin. In den ARD-Tagesthemen drückte der Luxemburger es so aus.
Ich gebe Ihnen schon recht, dass wir seit 2015 auf einem Schiff tuckern. Das ist erbärmlich für Europa.
Ob die EU überfordert sei oder aus Angst vor rechten Populisten nicht handele, diese Frage beantwortet Jean Asselborn nicht. Für den Moment fordert er, die 4.000 in Moria verbliebenen Geflüchteten zu evakuieren.
Ich glaube, die Präsidentschaft in Berlin weiß es, die Brüssel weiß es auch. Man könnte ja zum Beispiel ein paar Kreuzfahrtschiffe mieten und alle Menschen, die jetzt auf Lesbos sind, auf diese Schiffe setzen. Dann hätten die Menschen aber alle ein Bett und sie hätten eine Garantie, dass sie etwas zu essen bekommen.
Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, plädiert am Morgen im Deutschlandfunk ebenfalls für eine gesamteuropäische Lösung, notfalls auch mit finanziellem Druck. Die Bundesregierung solle die laufenden Brüsseler Haushaltsverhandlungen nutzen, um unwillige EU-Staaten zur Aufnahme notleidender Menschen zu bewegen.
Deswegen wünsche ich mir, dass diese Pakete jetzt auch zusammen behandelt werden. Und vielleicht können wir da gerade auch während der deutschen Ratspräsidentschaft nochmal zusätzlichen Druck in den Kessel reingeben.
So zeichnen sich in der Debatte 2 Lager ab. Die einen pochen darauf, erst einmal alle Mitgliedstaaten in die Pflicht zu nehmen. Die anderen sind überzeugt, dass Deutschland vorangehen muss. Zu letzteren zählt auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.
Wir sollten das Angebot der deutschen Länder und Kommunen aufgreifen und zeigen, Deutschland handelt sofort. Wir können das auch nicht den Griechen jetzt überlassen,
sagt der CSU-Politiker im Interview der Woche, das der Deutschlandfunk in voller Länge am Sonntag um 11.05 Uhr sendet.
Barbara Schmidt-Matern. 2 Wochen ist die Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Berlin her. Sie hat eine Diskussion über eine Radikalisierung bei den Gegnern des Umgangs mit der Pandemie ausgelöst. Umgekehrt sehen sich viele Demonstranten zu Unrecht mit Rechtsextremen gleichgesetzt. Umso größerer ist die Aufmerksamkeit beim heutigen Protesttag in München, den Michael Watzke für uns verfolgt. Herr Watzke, wie ist der Stand der Dinge?
Also aktuell sind noch etwa 10.000 Menschen hier auf der riesigen Theresienwiese. Die meisten haben sich auch so verteilt, dass sie einigermaßen Abstand halten können. Die Polizei ist mit verschiedenen Trupps von SEK-Beamten auf dem Gelände unterwegs und bittet oder fordert die Demonstranten auf, auch die Mund-Nasen-Schutzbedeckung zu tragen, so wie es das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vorsieht. Manche tun das nicht, dann gibt es immer wieder so Grüppchenbildung. Aber insgesamt ist die Stimmung doch recht friedlich, auch wenn einige Redner die Bundesrepublik mit einem Unrechtsstaat gleichsetzen, sogar auf dem Weg in die Diktatur sehen und die Polizisten auffordern, ihre Dienstmarken abzugeben. Ist aber trotzdem nicht so, dass hier die Stimmung aufgereizt oder aufgeheizt wäre. Und man muss auch sagen, das ist der Unterschied zu Berlin vor 2 Wochen. Man sieht hier, oder ich habe bis jetzt keine Reichsflaggen oder Flaggen der AfD oder gar der NPD gesehen. Es sind viele weiß-blaue Fahnen, viele Deutschlandfahnen, auch schwedische Fahnen und amerikanische zu sehen. Und viele Poster mit Sätzen, die an Verschwörungstheorien erinnern.
Mhm. Sie haben ja die eher friedliche Atmosphäre jetzt geschildert, derzeit vor Ort. Dennoch wurde ja ein Protestzug heute am frühen Nachmittag aufgelöst. Was gab es da für Hintergründe?
Da war der Hintergrund, dass dieser Protestzug mit 500 Personen genehmigt war. Es waren dann aber 3.000 Personen. Daraufhin hat die Polizei den Protestzug aufgehalten. Und nach 2 Stunden Stillstand hat dann der Veranstalter Querdenken diesen Protestzug aufgelöst und gebeten, dass die Teilnehmer dann in kleinen Gruppen zur Theresienwiese herkommen. Auch da war die Stimmung manchmal gereizt, aber sie war nicht gewalttätig. Also insgesamt ist dieser Tag bisher recht friedlich abgelaufen.
Und wenn Sie eben gerade über die Unterschiede zu der Demo in Berlin gesprochen haben, gibt es auch Parallelen zu der Demonstration vor 2 Wochen, die ja auch in die Kritik geraten ist?
Ja, es gibt Teilnehmer, die gesagt haben, sie waren auch in Berlin dabei und wollten das jetzt nach München tragen, auch wenn es ihnen, was die Teilnehmerzahlen angeht, nicht gelungen ist. Hier sind es deutlich weniger. Aber die Stimmung und diese Verschwörungstheorien und der Widerstand und geradezu der Hass gegen Mund-Nasen-Schutz und gegen Corona-Maßnahmen, der ist hier in München sicherlich ähnlich wie in Berlin. Man fühlt sich als Teil einer Bewegung, hofft, dass diese Bewegung größer wird. Aber der Tag hier in München deutet eher nicht darauf hin, dass die Zahl der Teilnehmer und Sympathisanten größer wird, sondern hier ist es eher eine kleinere Zahl.
Vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus München, Michael Watzke. Von Bayern gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. Dort könnte es morgen eine Art Vorgeschmack auf das Wahljahr 2021 geben, je nach Verlauf der Pandemie. Denn im einwohnerstärksten Bundesland werden Kommunalwahlen abgehalten und eben die ersten komplett unter Pandemiebedingungen. Christoph Ulrich.
Zwar werden von den über 14 Millionen Menschen, die wählen können, nur die neuen kommunalen Vertretungen gewählt, aber es ist die erste Wahl in Deutschland, die komplett im Zeichen Coronas steht. Und in der Pandemie spielt Ministerpräsident Armin Laschet seit Monaten eine Hauptrolle, mit gemischter Bilanz. Ein Stimmungstest also? Laschet, der im Dezember CDU-Chef werden will, weist das zurück.
Das glaube ich nicht. Ich freue mich, wenn es gut ist, ich freue mich für den Landesverband, aber die Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz ist nun wirklich eine Richtungsfrage, wie die CDU sich in der Zukunft aufstellt. Und da würde es schön sein, wenn wir gewinnen, aber die Richtungsfrage wird trotzdem im Dezember beantwortet.
Und trotzdem ist das Ganze, auch jenseits von Corona, eine Wahl mit Signalkraft. Im größten deutschen Bundesland könnte die endgültige Etablierung der Grünen als Gestaltungskraft bevorstehen. Oberbürgermeisterposten sind für die Partei erreichbar. In einigen Räten wie in Köln und Aachen könnte man stärkste Partei werden. Besonders die SPD wird das unter Umständen hart treffen. Es drohen weitere Verluste im einstigen Kernland. Und auch für die CDU ist ein Erfolg der Grünen wohl mit Verlusten verbunden. Das zeigen Umfragen, in denen grüne Themen, wie zum Beispiel Verkehr und Mobilität, gerade in den Großstädten besonders wichtig sind und wo die Partei deshalb auf deutliche Zugewinne hoffen darf.
Schon länger wurde befürchtet, dass die sogenannte afrikanische Schweinepest auch nach Deutschland hinüberschwappen würde. Vor einigen Tagen wurde dann ein solcher Fall bestätigt. Und obwohl Agrarministerin Klöckner beschwichtigt, importiert jetzt auch China vorerst kein Schweinefleisch mehr aus Deutschland. Axel Dorloff.
China ist der größte Abnehmer für Schweinefleisch aus Deutschland. Auch indirekte Einfuhren sowie der Import von Schlachtnebenprodukten würden untersagt, heißt es in der offiziellen Erklärung. Die Reaktion war erwartet worden. China hatte auch in der Vergangenheit schnell Einfuhrsperren gegen Staaten verhängt, in denen die afrikanische Schweinepest auftrat, wie zum Beispiel Belgien, Indien und Südkorea. Seit Ende 2018 ist China selbst von der afrikanischen Schweinepest betroffen. Um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, hat das Land strenge Maßnahmen ergriffen. Weit mehr als 100 Millionen Tiere sind im vergangenen Jahr in China verendet oder mussten notgeschlachtet werden. Die chinesische Regierung behauptet, die Lage inzwischen unter Kontrolle zu haben. Die Volksrepublik hat sich zu einem sehr wichtigen Markt für deutsche Fleischprodukte entwickelt. Zuletzt ging rund ein Viertel aller deutschen Schweinefleischexporte nach China. Etwa 40% des nach China gelieferten Schweinefleisches sind sogenannte Schlachtnebenprodukte. Also Teile vom Schwein, die in Deutschland kaum gegessen werden, in China aber ganz normal auf den Tisch kommen. Schweinedarm, Pfoten, Ohren oder Nasen.
Als im Juli auf dem EU-Sondergipfel das Corona-Hilfspaket geschnürt wurde, ging ein zähes Ringen zu Ende. 750 Milliarden Euro wurden aufgebracht, um mit den ökonomischen Folgen der Pandemie zurechtzukommen. Viele Details müssen aber noch geklärt werden. Und genau das war eines der Themen beim Abschluss des Treffens der EU-Finanzminister in Berlin, die außerdem eine Botschaft nach London senden wollten. Peter Kapern hat das beobachtet.
Folgt man den Worten von Olaf Scholz, dann blicken die europäischen Finanzminister eher gelassen auf die jüngsten Turbulenzen, die den Abschied Großbritanniens aus der EU begleiten. Anfang der Woche räumte ein britisches Kabinettsmitglied ein, dass seine Regierung bewusst gegen den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag und damit gegen internationales Recht verstoßen will. Und heute wirft Regierungschef Boris Johnson der EU vor, eine Lebensmittelblockade über Nordirland verhängen zu wollen. Eine chaotische Trennung des Vereinigten Königreichs von der EU wird damit immer wahrscheinlicher. Na und, sagen die EU-Finanzminister.
Meine Einschätzung ist, eine ungeregelte Situation würde sehr erhebliche Konsequenzen für die britische Volkswirtschaft haben. Europa wäre in der Lage, damit umzugehen und es wären auch keine besonders schweren Konsequenzen nach den Vorbereitungen, die wir ja schon mal gemacht hatten.
Es war das erste Mal seit 6 Monaten, dass die europäischen Finanzminister sich wieder gemeinsam an einen Tisch setzten. Corona-bedingt hatte es zuletzt nur Videokonferenzen gegeben. 1,5 Tage lang absolvierten sie in Berlin eine Tour d'horizon im Rahmen eines informellen Treffens, bei dem keine Beschlüsse gefasst wurden. Es wurde also alles besprochen, was derzeit in ihrem Ressort so anliegt und arrangiert, das Corona-Finanzpaket, das die Staats- und Regierungschefs im Juli geschnürt haben, ganz oben auf der Agenda. Etliche Details müssen noch ausgearbeitet werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wir haben ja beschlossen, erstens, dass die Union Kredite aufnimmt, zweitens, dass sie eingesetzt werden jetzt zur Krisenbewältigung. Aber damit ist natürlich auch verbunden, dass sie wieder zurückgezahlt werden müssen.
Und zwar dadurch, dass die EU neue Einnahmequellen, eigene Steuereinnahmen also bekommen soll. Für Olaf Scholz ein großer Schritt nach vorn.
Es geht nicht, dass wir diese große Menge an Krediten aufnehmen und am Ende nicht auch festlegen, wie die Bezahlung stattfinden soll. Die jahrzehntelang nicht so richtig vorangekommenen Debatten über eigene Einnahmen der EU, die machen jetzt einen großen Schritt nach vorne und wir werden dort Fortschritte erleben, die lange als unmöglich erschienen.
Die Liste denkbarer Finanzquellen ist lang. Eigenmittel aus dem Emissionshandel, der auf die Schifffahrt und den Luftverkehr ausgeweitet werden könnte, oder eine CO2-Grenzsteuer. Diskutiert wird auch über eine EU-weite Finanztransaktionssteuer, deren Details unter den Mitgliedstaaten seit Jahren umstritten sind. Und angepeilt wird auch eine Digitalsteuer. Derzeit versucht die EU im Rahmen der OECD eine globale Übereinkunft darüber zu treffen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte gestern deutlich gemacht, dass er dies für ein aussichtsloses Unterfangen hält. Scholz sieht das anders.
Deshalb will ich also meine Zuversicht da ausdrücken, dass wir da was hinbekommen. Und ansonsten gibt es natürlich eine Regel, die man immer verfolgen muss. Never give up. Also man muss bis zum Ende versuchen, Ergebnisse hinzukriegen.
Olaf Scholz im Bericht von Peter Kapern. Nach wie vor ist in Belarus politisch vieles in der Schwebe. Das könnte sich ab Montag ändern, denn dann reist Präsident Lukaschenka zu seinem Kollegen Wladimir Putin nach Moskau. In Belarus selbst haben auch heute wieder wohl mehr als 10.000 Menschen gegen Lukaschenka demonstriert, auch viele Frauen. Doch sie wurden offenbar diesmal weniger verschont als zuletzt. Stefan Lack mit den Details.
Es sollte ein Zeichen sein, dass sich die Opposition in Belarus durch die jüngsten Festnahmen der Führungsköpfe der Demokratiebewegung nicht einschüchtern lässt. Und es waren viele Frauen gekommen, um bei dem kurzfristig angekündigten Solidaritätsmarsch dabei zu sein, der unter dem Motto stand: Freundin für Freundin. Damit waren Maria Kolesnikova und andere Mitstreiter gemeint, die nun in Haft sitzen oder gewaltsam ins Ausland vertrieben wurden. Nicht alle Demonstranten kamen zu Fuß, einige waren mit dem Fahrrad dabei, um sich möglicherweise schneller wieder entfernen zu können. Denn es gab viele, teils brutale Festnahmen. Von mindestens 30 Personen war am Nachmittag die Rede. Auf Videos ist zu sehen, wie vermummte Sicherheitskräfte hart gegen Frauen vorgingen und diese in Gefangenentransporter zerrten. Bis vor kurzem waren weibliche Demonstranten von Festnahmen relativ verschont worden. Dies hat sich in der zurückliegenden Woche allerdings geändert. Schon morgen sollen die Proteste weitergehen. Es wird erwartet, dass sich Zehntausende am Marsch der Helden beteiligen werden, der um 13 Uhr deutscher Zeit in Minsk starten wird.
Iran gilt als eines der Länder, das mit am häufigsten die Todesstrafe ausführt, was seit Jahren international scharfe Kritik auslöst. Das ist auch im neuesten und durchaus prominenten Fall des Ringers Navid Afkari so. Er wurde, wie es von Seiten Irans heißt, heute früh hingerichtet. Christian Buttgereit.
Afkaris Anwalt schrieb am Vormittag auf Twitter, die Behörden in Shiraz hätten Afkaris Familie informiert, dass die Todesstrafe heute Morgen vollstreckt worden sei. Weiter schreibt er, wir hoffen, dass diese Nachricht nicht stimmt. Allerdings bestätigten inzwischen auch der Justizchef der Provinz und andere Offizielle die Hinrichtung. Der Sportler war verurteilt worden, weil er 2018 an regierungskritischen Protesten teilgenommen hatte. Nach Angaben der Behörden hat der 27-Jährige gestanden, dabei einen Sicherheitsbeamten getötet zu haben. Afkari selbst, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen sagten dagegen, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden. Das Todesurteil war vom obersten iranischen Gerichtshof bestätigt worden. Afkaris Brüder, die mit ihm zusammen an den Protesten teilgenommen hatten, erhielten hohe Gefängnisstrafen. Für eine Begnadigung Afkaris, der als besonders talentierter Ringer galt, hatten sich Sportler und Politiker aus aller Welt eingesetzt. Darunter die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Bach und US-Präsident Trump.
Extreme Naturereignisse gehören in Kalifornien schon länger zum Alltag. Sie nehmen in ihrer Intensität aber offenbar zu. Das ist die Beobachtung vieler Umweltexperten und auch der Einwohner vor Ort. Diese versuchen sich derzeit vor schweren Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
Oh, my entire house smells of smoke.
Unser ganzes Haus riecht nach Rauch. Gestern war es nur draußen, jetzt aber riecht das ganze Haus danach.
Rosario Anguiano lebt in Monrovia, einem Vorort von Los Angeles. Von ihrem Haus aus kann sie normalerweise die Berge des Angeles National Forest sehen. Doch durch das sogenannte Bobcat-Feuer, das dort wütet, sind die Hügel mit einem dichten Nebel bedeckt, erzählt sie der ARD.
It is incredibly scary.
Es ist sehr unheimlich, denn es sieht aus, als wäre es bewölkt. Aber man realisiert, dass es eben Rauchwolken sind. Dieses ganze Jahr ist so verrückt. Normalerweise tragen wir hier ja normale Masken. Diese würde ich gerne gegen professionellere Gesichtsmasken gegen den Rauch eintauschen, aber wegen der Corona-Pandemie bekommt man sie nirgends. Es gibt kein richtiges Adjektiv, um dies alles zu beschreiben. Es ist schrecklich.
Auch einige Kilometer weiter, mitten in der Großstadt Los Angeles, erleben die Menschen die Folgen der Waldbrände hautnah. Wie beispielsweise Fotograf Jay Horton, der in Hollywood lebt.
Mein Auto war mit Asche bedeckt. Die Sonne sieht aus, als würde sie auf- oder untergehen. Die Augen fangen nach 5 Minuten an zu brennen. Es ist verrückt.
Die gesamte Westküste der USA ist von Wald- und Buschbränden betroffen. Allein im Bundesstaat Oregon sind 500.000 Menschen dazu aufgerufen worden, ihre Häuser zu verlassen. 5 Ortschaften sind in großen Teilen zerstört worden. Die Brände bedrohen die Vororte von Portland. Über 14.000 Feuerbekämpfer sind in Kalifornien insgesamt im Einsatz, um Menschen zu retten und die Brände einzudämmen. Dass es in diesem Jahr besonders heftig ist, das überrascht viele Umweltexperten nicht. Char Miller, Professor für Umweltanalyse am Pomona College, sagte zum Beispiel dem Radionetzwerk NPR, die Entwicklung gehe seit 40 Jahren in diese Richtung.
This has been going on for 40 years.
Die Erwartung ist, dass es im weiteren Verlauf dieses Jahrhunderts so bleibt. Und wir können natürlich viel davon mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Der Klimawandel ist zwar ein langfristiger Prozess, aber ich denke tatsächlich, wir können ihn in diesen Bränden sehen.
Der Gouverneur des Bundesstaates Gavin Newsom sprach von einem klaren Zeichen, dass der Klimawandel real sei. Die Auswirkungen spüre man jetzt in Kalifornien.
Der Bericht aus Kalifornien von Katharina Wilhelm und wir gehen zurück nach Deutschland. Zeit für den Sport. Erste Runde DFB-Pokal mit Marina Schweizer.
Genau, zumindest hier im Studio. Es gibt ein entsprechend großes sportliches Gefälle zwischen den Teams, die sich da begegnen. Die hochkarätigste Begegnung war die Partie Nürnberg gegen Leipzig. Edgar Endres berichtet.
Das war ein leichtes für Leipzig, in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen. 3:0 beim Zweitligisten Nürnberg, in dieser Höhe auch komplett verdient. Schon in der dritten Minute macht Amadou Haidara die frühe Führung für die Sachsen nach einem bösen Torwartfehler von Christian Martenja, der den Ball leichtfertig am eigenen Strafraum verspielt. Nürnberg kam nie rein in die Partie, war auch zu ehrfürchtig, zu brav vor dem großen Gegner aus Leipzig. Dann in der zweiten Halbzeit nach vielen vergebenen Chancen schon in der ersten Halbzeit das 2:0 durch den eingewechselten Yusuf Paulsen, Vorarbeit von dem stark spielenden Koreaner Wang. Und der selbst macht in der 90. Minute nach erneutem Torwartfehler den Sack endgültig zu, erzielt das 3:0.
Ein sehr großes Gefälle, das sich auf dem Platz widerspiegelte, gab es zwischen Regionalligist Oberneuland und Erstligist Borussia Mönchengladbach. Gladbach spielte das Team aus dem Bremer Stadtteil mit 8:0 regelrecht an die Wand. Jan Wochner.
Es war ein souveräner Aufgalopp von Borussia Mönchengladbach. Die Einstellung gegen den Viertligisten aus Bremen vorbildlich. Gladbach strotzte nur so vor Spielfreude und Lust am Toreschießen. Zur Pause führte die Borussia schon komfortabel mit 5:0. In der zweiten Hälfte dann ließ es Gladbach etwas ruhiger angehen. Doppeltorschützen für die Borussia waren sowohl Patrick Herrmann als auch Florian Neuhaus. Der FC Oberneuland war mit dem Tempo des Champions-League-Teilnehmers schlicht und einfach überfordert, erreichte aber trotzdem das selbstgesteckte Ziel. Vor der Partie hatte der Regionalligist erklärt, er wolle bloß nicht zweistellig verlieren.
Ja, immerhin dieses Ziel erreicht. Weiter ist auch der VfL Wolfsburg, gewinnt 4:1 gegen Fürstenwalde. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg zieht an seinem 75. Geburtstag in die zweite Runde ein. Mit einem 4:1 im leeren AOK-Stadion gegen den FSV Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost. Der Landespokalsieger aus Brandenburg ging früh in Führung durch einen von Görz verwandelten Foulelfmeter. Wolfsburg ließ anschließend viele Chancen liegen, scheiterte immer wieder am starken Union-Torhüter Richter. Viktor schoss vor der Pause noch zwei Tore zur 2:1 Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang trafen noch Gerhard und Gila Vogie, aber auch Fürstenwalde hatte Chancen und Richter, immer wieder Richter. Die Chancenverwertung, das größte Problem des VfL Wolfsburg.
Eintracht Frankfurt tat sich gegen 1860 München schwer, gewann aber auswärts 2:1 und der erste FC Köln siegte mit 6:0 gegen Alt-Klinike. Das immerhin eine Auswahl der Ergebnisse. Im Ziel sind seit einer knappen Stunde die Fahrer bei der Tour de France. Auf der 14. Etappe bescherte der Däne Krag Andersen dem deutschen Team Sunweb den 2. Tour-Tagessieg in diesem Jahr. Holger Gerska.
Wie ein Bestseller aus Andersens Märchen sorgte Søren Krag Andersen für den 2. Etappensieg der deutschen Sunweb-Mannschaft hier in Lyon, nachdem im Laufe der Woche schon Marc Hirschi aus der Schweiz für diese Mannschaft triumphiert hatte. Es war eine echte Überraschung, denn er gewann nicht etwa durch einen Antritt berghoch, sondern bergrunter und holte bis zum Zielstrich noch 15 Sekunden heraus auf das heranstürmende Feld. Søren Krag Andersen gewann vor dem Slowenen Metzgec und dem Italiener Consonni. Platz 4 für Peter Sagan aus der Slowakei, dessen deutsches Bora-Team sehr viel unterwegs gearbeitet hat und dafür wieder nicht wirklich entlohnt wurde. Immerhin holte der Slowake Punkte auf im Kampf um das grüne Trikot. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Änderungen. Primoz Roglic hat weiterhin 44 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Tadej Pogacar.
Ganz kurz vor einem lange angestrebten Ziel steht der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev. Er ist mit seinen 23 Jahren zum ersten Mal in ein Finale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen. Besonders bemerkenswert, dass Zverev im Halbfinale gegen den Spanier Carreño Busta einen 0:2 Rückstand nach Sätzen noch in einen 5-Satz-Sieg umwandelte.
Ja, ich bin natürlich froh, aber der Job ist halt noch nicht erledigt. Ich möchte noch ein Match gewinnen hier und das wird der schwerste sein am Sonntag und ich bin dafür bereit.
Da geht's gegen den Österreicher Dominic Thiem und heute Abend das Frauenfinale zwischen der Belarusin Viktoria Azarenka und der Japanerin Naomi Osaka. Und jetzt noch schnell das Ergebnis des Formel-1-Qualifyings in Mugello in Italien.
Nichts Neues in den Qualifyings in dieser Saison. Auch in Mugello holten sich die Mercedes die besten Startplätze. Beim großen Preis der Toskana wird Weltmeister Hamilton an der Spitze des Feldes stehen. Ein kleines Stück dahinter dann folgt Teamkollege Bottas. In der zweiten Startreihe dann die beiden Red Bull mit den Piloten Verstappen und Albon. Und Startplatz 5 sicherte sich Ferrari-Mann Leclerc, der damit einmal mehr deutlich besser abschnitt als Teamkollege Vettel. Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim geht von Startplatz 14 ins Rennen, von Mugello bei dem Ferrari den 1000. Formel-1 Grand Prix des Rennstalls feiert.
Und das war ein Bericht von Jens Wolters.
Und das war Marina Speitzer mit dem Sport. Vielen Dank. Und das waren die Informationen am Abend, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.